Guten Abend. Also ich finde, das ist doch ein richtig elegantes Kleidungsstück. Ich weiß nicht, was Sie davon denken, aber ich finde es richtig elegant. Möchten Sie auch mal probieren? Oder Sie vielleicht? Ich glaube, Sie könnten sowas gut gebrauchen. Ja, vielleicht auch nicht. Ich meine, ich gebe es ja zu, man sieht so ein ganz klein bisschen dämlich damit aus. Das Ding sitzt nie richtig, es rutscht, der Regen geht durch, aber es bietet Sicherheit. Meine Tochter Wiebke hat mir das Ding verpasst mit der strengen Auflage, dass ich nur noch damit Fahrrad fahren darf. Sie ist der Meinung, dass so wie ich Fahrrad fahre, schon eine Gefährdung für die Allgemeinheit darstellt und ich doch dann wenigstens gegen das Schlimmste selbst gewappnet sein sollte. Deshalb fahre ich jetzt immer so ein bisschen wie ein Bergmann auf Heimaturlaub durch die Gegend. Es ist aber auch tatsächlich so. Unser Alltag ist voller Gefahren und voller Unsicherheiten. Da sind überall Viren und Bakterien, da versuchen Leute uns ans Geld zu gehen. Die Rente ist sicher, naja, schön wär's. Handys fangen einfach so an zu brennen. Das Leben ist schon ganz schön unsicher. Ich erzähle mal ein Beispiel aus unserem Dorf. Und ich fange mit einer ganz unschuldigen Frage an. Wo lassen Sie, wenn Sie nach Hause kommen, Ihre Autoschlüssel? Bei mir wäre die Antwort ungefähr so, aber das ist ein anderes Problem. Also für Leute, die nicht dauernd ihre Schlüssel vorlegen, wo lassen Sie Ihre Autoschlüssel? Eine sehr wahrscheinliche Antwort ist auf dem Schränkchen im Flur. Das machen viele so. Bei uns im Dorf eher nicht mehr. Denn eines Nachts zog eine sehr gut organisierte Bande von Räubern durch unser beschauliches Dorf, brach in ein Haus ein, wohlgemerkt, die Bewohner schliefen den Schlaf der Gerechten, schnappte sich die Autoschlüssel vom Schränkchen, war innerhalb von einer Minute wieder draußen und dann fuhren sie fort mit zwei relativ neuen und zwei relativ teuren Autos. Ich sage nur Vorsprung durch Technik. Homejacking nennt man das. Also das Leben ist gefährlich und hat viele, viele Unsicherheiten. Und wir könnten jetzt Kapitel um Kapitel aufschlagen, Geschichte nach Geschichte erzählen oder einfach das Fernsehen anmachen oder ins Internet schauen. Seit dem 11. September ist es irgendwie vorbei mit dem Gefühl, in einer sicheren Welt zu leben. Heute wird in Paris der Opfer des Terrors vor genau einem Jahr gedacht. Brüssel wird uns sofort einfallen, Mossul wird uns einfallen, Aleppo, der tägliche Terror, ein höchst unsicheres Leben. Ich war vor ein paar Tagen, dank der Großzügigkeit der Deutschen Bahn, 1,5 Stunden im Berliner Hauptbahnhof. Und als ich so durch die Gänge ging, dachte ich für mich selbst, was, wenn jetzt hier etwas passiert? Wer wollte mir versprechen, dass hier nichts passiert? Und die schwer bewaffneten Bundespolizisten, sollen sie mich von der Sicherheit dieses Ortes überzeugen oder eher davon, dass auch hier alles sehr unsicher ist? Und so laufen wir über die Bühnen unseres Lebens ein bisschen irritiert. Und manchmal nachts, kommen die Gespenster, stellen sich um unser Bett und zeigen uns, was alles passieren kann bei uns, auch heute und hier oder bei den Menschen, die wir lieb haben. Früher, als man noch nicht im November schon anfing, die Häuser und Städte für Weihnachten zu schmücken, früher als solche Tage wie der Volkstrauertag heute oder der Totensonntag am nächsten Sonntag uns ein bisschen nachdenklicher machten, da gingen die Menschen auf die Friedhöfe im November, zündeten vielleicht eine Kerze an und dachten nach über das Leben und über den Tod, diese letzte große Unsicherheit. Wie lange wird es gut gehen mit uns? Wie lange ist uns Zeit gegeben? Wie lange ist uns Zeit gegeben, in der wir gesund und munter sind? Und wann wird es vorbei sein? Heute ist es häufiger so, dass wir ein bisschen gewaltsamer auf solche Gedanken gestoßen werden, wenn irgendwo in unserer Nähe der Blitz einschlägt. Da ist ein Kollege, nicht hier in Greifswald, ein langjähriger Weggefährte von mir, und er weiß, dass er sterbenskrank ist. Er weiß es und er redet auch darüber. Er spricht davon, wie es sein wird, wenn ich bald tot bin. Er ordnet sein Haus, er sorgt für seine Familie und für die Schule, die er leitet. Aber er weiß, das Unsichere ist einer bitteren Sicherheit gewichen. Es ist bald vorbei. Und dieses Ende ist sicher. Für ihn, für uns auch. Nur dass das Wann für uns unsicher ist. Aber dass das ist sicher. Die Quote liegt immer noch bei 100%. Und dann möchten wir doch gerne bitten und rufen, gib mir doch ein kleines bisschen Sicherheit. In einer Welt, in der nichts sicher scheint. Was da ruft in uns, das ist unsere Seele. Oder wir fragen, ist da irgendjemand, der sagt, du, ich bring das in Ordnung. Ich halte dich. Ich schütze dich. Und wenn alles stürzt, halte ich dich immer noch. Und wenn du stürzt, fange ich dich auf. I'll fix you, heißt es in einem Lied von Coldplay. Und der Sänger von Coldplay, Chris Martin, hat dieses Lied geschrieben für Gwyneth Paltrow, als deren Vater plötzlich gestorben war. I'll fix you. Wer ist da, der uns auffängt, wenn alles so unsicher ist? Also das wäre es hier, finde ich. So der ganz persönliche Panic Room. So die Box, die absolut unangreifbar macht. Die Festung, hinter deren Mauern alle Risiken, Unsicherheiten und Gefahren einfach nach außen abgeblockt würden. Das wär's doch. Bin mir nicht ganz sicher, ob das geht, aber es sieht gut aus. Vor ziemlich genau 350 Jahren, am 2. September 1666, gab es einen kleinen Brand in einer Bäckerei in der Innenstadt von London. Keine große Sache. Aber es gelang nicht, diesen Brand zu bändigen, und daraufhin fraß er sich 4 Tage lang durch die City von London. 13.000 Häuser fielen dem Brand zum Opfer. 80% der Innenstadt waren in Schutt und Asche gelegt. Als alles vorüber war, sagten sich die Verantwortlichen, wir müssen das in Zukunft irgendwie besser hinkriegen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Sie erließen ein paar neue Gesetze, zum Beispiel, dass alle Hausbesitzer immer Eimer und Leitern vorhalten müssen. Und sie erfanden einen völlig neuen Wirtschaftszweig. Eine Firma, in die man Beiträge, Geld einzahlte und im Schadensfall eine Erstattung ausbezahlt bekommen sollte. The Insurance Office of London for Houses, die erste Wohngebäudeversicherung der Welt, 1681 begründet. Denn das durfte doch nicht noch einmal passieren. In Windeseile konnte das eigene Zuhause komplett zerstört werden und man war den Elementen schutzlos ausgeliefert, der Kälte und dem Regen und vor allem dem Unbehaustsein. In einer Welt, in der Feuer ausbrechen, in die Krankheit einbricht und in der Unfälle passieren, ist es klug vorzusorgen, sich zu versichern. Und so versichern wir uns gegen Krankheit und für den Pflegefall, für alle möglichen Rechtsstreitigkeiten und für den Fall der Berufsunfähigkeit. Wir versichern unser Haus, unser Auto und unseren Hund. Wir versichern unser Gepäck und wir haben sogar eine Versicherung, die wir merkwürdigerweise Lebensversicherung nennen, obwohl sie eigentlich für den Todesfall gedacht ist, zur Absicherung unserer Lieben. Es gibt in Deutschland im Augenblick 457 Millionen Versicherungsverträge. Darunter sind ein paar skurrile. Es gibt eine Versicherung für gescheiterte Hochzeiten, dass wenigstens das Essen bezahlt wird, wenn die Braut sich nicht traut. Manuel Neuer hat seine Hände versichert. Es gibt auch noch andere Körperteile, die versichert werden können. Und es gibt eine Versicherung gegen die Entführung durch Außerirdische. Ernsthaft. Und in der Police steht drin, dass kein Geld ausbezahlt wird, wenn nachgewiesen werden kann, dass man mit den Außerirdischen zusammengearbeitet hat. Ich bin mir ziemlich sicher, bei Ihnen zu Hause liegt diese Police nicht im Schrank, aber doch manche andere. Und das ist ja auch sinnvoll. Wir tun viel für unsere Sicherheit. Wir halten den Sicherheitsabstand beim Autofahren. Wir hören uns die Sicherheitsbelehrung an, wenn wir eine Flugreise unternehmen. Wir kümmern uns darum, dass unsere Daten sicher sind und auch alles, was wir im Internet tun, sichern wir so gut es geht ab. Und bei aller Unsicherheit des Lebens muss man sagen, wir leben in einem Land, in dem das Sicherheitsniveau ungeheuer hoch ist. Und ich bin dafür sehr dankbar, dass viele Risiken des Lebens bei uns sehr gut abgesichert sind. Es ist vorgesorgt. Und solche Vorsorge ist völlig vernünftig. Es gibt im Koran einen netten Satz dazu. Dort heißt es, Allah behütet dein Kamel, aber zuerst binde es an einen Baum. Guter Satz. Ich kann einiges für meine Sicherheit tun. Ich binde das Fahrrad an den Zaun. Ich schließe die Haustür ab. Ich lasse meine Autoschlüssel nicht mehr auf dem Schränkchen im Flur. Und ich trage beim Fahrradfahren einen Helm. Also es ist alles ganz vernünftig. Und doch, wenn ich mir das hier so angucke, bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie fühlt es sich nicht nur gut an. Irgendwie habe ich den Eindruck, hier stimmt was nicht. Und so richtig gut tut das nicht, was dieser junge Mann hier für sich gebaut hat. Denn es wirkt eher wie ein Gefängnis. Ein persönlicher Hochsicherheitstrakt, aber eigentlich wie ein Gefängnis. Und wir haben solche Sicherheitsgefängnisse. Bei meiner Vorbereitung bin ich auf zwei Beispiele gestoßen. Das eine hat damit zu tun, wie wir mit Kindern umgehen, als Eltern, auch als Großeltern. Ich weiß da ein bisschen was davon. Ich habe 4 Kinder und wir haben 5 Enkel. Und da hat man ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Man möchte alles tun, damit die eigenen Kinder möglichst sicher durchs Leben kommen. Aber manchmal übertreiben Menschen das und geraten in eine Art Sicherheitswahn. Vor ungefähr einem Jahr hat der Stern ein Heft gemacht mit der Überschrift »Lasst doch unsere Kinder von der Kette«. Und die Botschaft war ungefähr die, es gibt ein Sicherheitsstreben, das dem Kind aber auch jede Schramme und jede mögliche Beule verhindern möchte. Und der Hintergrund war eine neue Erfindung, The Baby Safety Helmet, der Baby-Sicherheitshelm. Und man sah Kinder, die gerade laufen gelernt hatten, in der Wohnung mit einem dicken Helm, damit sie sich ja nirgendwo stoßen und keine Schramme holen könnten. Und ein anderes Bild zeigte Kinder im Schulbus, Erstklässler, mit Helm. Irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Das zweite Beispiel, was ich fand, war die Arbeit der Sicherheitsfirmen, die unser Zuhause absichern wollen. Mit allen möglichen Sicherheits- und Warnungsanlagen, bis unser Haus tatsächlich so eine Art Festung ist. Das Problem ist nur, wenn wir uns mehr um die Sicherheit unseres Hauses mühen, als dass wir noch darin wirklich leben. Man sieht hier eine Doppelwirkung übertriebener Sorge um Sicherheit. Die eine Wirkung ist, dass wir meinen, wir könnten alles kontrollieren und wir könnten jedes Risiko ausschalten. Und wer ein bisschen nachdenkt, weiß, das funktioniert nicht. Wir brauchen schon so eine Art Grundvertrauen in das Leben, um nicht völlig panisch zu werden oder die Kontrolle ins Extrem zu treiben. Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn ich es übertreibe, wenn ich die totale Kontrolle suche, dann verliere ich genau das Leben, das ich doch eigentlich schützen will. Ich lande im Gefängnis meiner Kontrollsucht. Ich bin jetzt zwar vielleicht sicher, aber ich bin nur noch damit beschäftigt, das Leben zu schützen, anstatt das Leben zu leben. Denn hier wartet nicht das Leben, sondern höchstens die totale Langeweile. Es müsste doch auch anders gehen. Es müsste doch auch so gehen, dass ich mein Kamel an den Baum binde und wenn ich das getan habe, durchs Leben gehe mit einer Art innerer Sicherheit. Wir brauchen doch so etwas, was in der Bibel ein Anker für die eigene Seele genannt wird. Wir brauchen einen Halt, der uns gewiss macht, in gewisser Weise auch gelassen durchs Leben zu gehen, ohne dass er uns das falsche Versprechen gäbe, uns könne ja sowieso jetzt nichts mehr passieren. Aber einen Halt, mit dem wir uns trauen, in das Abenteuer des Lebens hinauszugehen. Einen Halt, der uns auffängt, wenn es ernst wird. Unsere Seele braucht einen Anker. Unser Leben braucht kein Gefängnis, aber unsere Seele braucht einen Anker. Und dieses Streben nach einem Anker kann sich ganz merkwürdig verlaufen und verirren. Jesus von Nazareth wurde nicht müde, kleine ironische Geschichten zu erzählen, auch über dieses Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis. Eines Tages erzählt er einmal von einem Bauern, also nicht so ein Nebenerwerbslandwirt, schon so ein Großgrundbesitzer mit ein paar hundert Hektar Land. Und dieser Bauer beschließt, ich baue mir eine Scheune und in die Scheune bringe ich meine Ernte ein. Alles gut, Kamel an den Baum gebunden, sinnreiche Altersvorsorge, alles prima. Aber dabei lässt es unser Großgrundbesitzer keineswegs bewenden. Er lebt in der steten Sorge, es könnte am Ende nicht reichen. Er lässt es sich nicht genügen mit einem gewissen Maß an Sicherheit. Er kann immer noch nicht ruhig schlafen. Also baut er mehr Scheunen. Und jedes Mal, wenn eine Scheune fertig ist, spricht er, das ist ganz spannend, mit sich selbst, mit seiner eigenen Seele. Und er versucht, seine Seele zu überzeugen. Jetzt, liebe Seele, jetzt habe Ruhe. Jetzt, liebe Seele, jetzt ist alles sicher. Jetzt, liebe Seele, ist alle Gefahr von uns abgewendet. Aber das hält nicht lange. Er kann nicht einfach in der Abendsonne sitzen und seine schönen Scheunen bewundern oder dem Schöpfer danken für das Gute, was er bekommen hat. Er muss immer weiter, immer mehr Sicherheit, noch mehr Scheunen und immer wieder, jetzt, liebe Seele, habe Ruhe. Eines Nachts trifft ihn der Schlag. Er stirbt. Es ist alles vorbei. Sein Leben ist endlich. Die letzte Unsicherheit hat ihn mit Sicherheit eingeholt. Nur der Tod war sicher. Und Jesus sagt über ihn, was für ein Narr, was für ein törichter Mensch, was für ein Döskopf. Er hatte geglaubt, dass Scheunen die letzte Sicherheit geben und er hatte keinen Anker für seine Seele. Was Jesus hier erzählt, entlarvt das Innerste unseres Sicherheitsstrebens, aber auch das Vergebliche. Und hinter allem Entlarven und hinter aller Ironie steckt ein großes Herz bei Jesus von Nazareth für unsere hungrige Seele, die einfach nur irgendwo geborgen sein möchte. Er weiß, dass auch die, die ihr Bestes geben, keine absolute Sicherheit erreichen. Er kennt den Durst der Seele. Denn unsere Seele möchte eigentlich eines wissen. Gibt es einen Platz für mich, an dem ich geborgen bin? an dem ich geborgen bin, wenn es gut geht, an dem ich aber auch geborgen bin, wenn es schwer wird. Oder bleibt mir nur das Gefängnis als Platz, das Gefängnis, das ich mir selber gebaut habe? Bin ich endgültig zurückgeworfen auf meine verzweifelten Bemühungen, die Kontrolle zu behalten? Oder holt mich jemand raus aus dem Knast? Wenn mein Leben mir um die Ohren fliegt und jeder Traum erstickt, mein Revier in Schutt und Asche liegt, habe ich dann irgendwo einen sicheren Platz? Gibt es einen Anker für meine Seele? Das sieht schon besser aus. Einen Platz zu haben, nicht ein Gefängnis. Einen Platz bei jemandem, der es gut meint, bei einem anderen Menschen. Johannes Falk, der das Lied geschrieben hat, denkt bei diesem Platz an Gott. Einen Platz bei Gott als einem Platz der Geborgenheit, auch in unsicheren Zeiten, in einer unsicheren und gefährlichen Welt. Es wäre nun schön, wenn wir am Ende sagen könnten, wer sich auf Gott verlässt, der hat ein erhöhtes Maß an Sicherheit. So völlig falsch ist es nicht. Wir haben früher unsere Kinder immer in die Schule morgens entlassen aus dem Haus mit einem kurzen Gebet. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Und dann haben wir sie im wahrsten Sinne des Wortes in ihr Leben entlassen. Wir hatten alles getan zu ihrer Sicherheit, was wir tun konnten. Wir hatten ihnen beigebracht, wie man sich halbwegs sicher verhält. Und nun entlassen wir sie in der Gewissheit, dass eine höhere Sicherheit ein Auge auf sie hat. In der Bibel, im Alten Testament, wird es einmal so ausgedrückt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu seinem Herrn: Meine Zuversicht und meine Hoffnung, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist schon eine Medizin gegen übergroße Sorge, zum Beispiel von Eltern, die am liebsten alles kontrollieren möchten. Der Schirm des Allmächtigen statt Baby Safety Helmet. Mutig das Abenteuer des Lebens im Angriff nehmen, auch wenn es einmal ein paar Schrammen und ganz sicher auch ein paar Beulen gibt. Wer unter dem Schirm des Allmächtigen sitzt, kann es riskieren. Wer es mit Gott zu tun bekommt, hat aber, das muss hier auch gesagt werden, nicht einfach das perfekte Sicherheitssystem eingekauft. Da wird erzählt, wieder von Jesus, von zwei Männern. Beide Männer bauen sich ein Haus. Der eine baut sein Haus auf Sand, der andere baut sein Haus auf einen Felsen. Und die Pointe ist, beide haben schwere Zeiten vor sich. Beide erleben Gewitter, Unwetter, Regen, Sturm. Es rüttelt und schüttelt, sie werden kräftig durchgeschüttelt. Aber der eine hat sein Haus auf Sand gebaut, der andere hat sein Haus auf Fels gebaut. Und den, der sein Haus auf Sand gebaut hat, den fegt es weg. Aber der, der sein Haus auf Fels gebaut hat, der hält Stand. Es geht nicht um Bewahrung vor den Stürmen, es geht um Bewahrung in den Stürmen des Lebens. Und davon wissen Menschen, die sich Gott anvertrauen. Der reiche Bauer, von dem Jesus zuvor erzählt hat, hat sich ja furchtbar getäuscht. Und das ist das eigentliche Risiko, dass ich mein Vertrauen und meine Suche nach Geborgenheit auf den falschen Grund baue und am Ende in einem selbstgebauten Gefängnis lande. Oder im Nachhinein erkennen muss, ich habe auf falschen Grund gebaut. Das ist die dunkle Möglichkeit des menschlichen Lebens, auf den falschen Grund zu bauen und etwas für Sicherheit zu halten, was keine Sicherheit gibt, was jedenfalls gegen die letzte große Unsicherheit, gegen den Tod, nichts auszurichten vermag. Wozu Jesus einlädt, das ist etwas völlig anderes. Wer sich ihm anvertraut, dem bleiben viele Stürme, viele Unsicherheiten nicht erspart. Aber er hat einen Anker für seine Seele. Er hat den an seiner Seite, der mit Recht von sich sagen kann, I'll fix you. Ich bringe das in Ordnung. Er hat den, der die Bitte beantworten kann, ach, gib mir doch ein kleines bisschen Sicherheit. Er hat den, der sagt, du hast bei mir immer einen Platz, auch wenn das Leben dir um die Ohren fliegt. Du hast bei mir festen Grund, denn er hat die Kontrolle und er wird mir nicht mehr zumuten, als er für richtig und möglich hält. Ich gehe durch vieles beschützt hindurch, aber wenn ich falle, dann stürze ich nicht ab. Ich falle in seine Hand. Und das gilt für mein äußeres wie für mein inneres Leben. Diese Geborgenheit, dieser Anker in der Seele ist etwas ganz anderes noch als ein schönes, warmes Gefühl von Geborgenheit. Viele von uns wissen, dass sie sich auf ihre Gefühle an der Stelle nicht richtig verlassen können und dass auch die Gedanken manchmal ganz merkwürdige Wege in uns gehen. Der Anker in der Seele, von dem Jesus spricht, greift tiefer als unsere unsicheren Gefühle und unsere widerstreitenden Gedanken. Und dann kann ich das Leben auch anpacken. Ich weiß, dass das Leben riskant ist. Ich tue das Nötige. Ich binde mein Kamel an den Baum. Aber dann gehe ich hinaus und wage, was ich wagen kann mit meinem Leben. Ich weiß, ich kriege keine absolute Sicherheit, aber ich habe einen Anker für meine Seele. Und am Ende weiß ich, sagt Jesus, I'll fix you. Ich bringe alles in Ordnung. Bei mir bist du geborgen. Horatio Spafford war ein Geschäftsmann in Chicago im 19. Jahrhundert. Erst erfolgreich und dann ging er durch eine ganze Reihe von Tragödien. Eines Tages beschloss die Familie, einen Urlaub in Europa zu machen. Spafford schickte seine Frau und die vier Töchter mit einem Schiff voraus. Er selbst hatte noch Geschäfte zu erledigen und wollte nachkommen. Das Schiff fährt von Chicago los und mitten auf dem Atlantik rammt ein anderes Schiff, dieses Schiff. Die vier Töchter ertrinken alle. Die Ehefrau überlebt, sie kommt in London an, sie schickt ein verzweifeltes Telegramm an ihren Mann. Saved alone. Habe allein überlebt. Was um Himmels Willen sollen wir machen? Horatio Spafford reist sofort hinterher, er lässt alles stehen und liegen, er nimmt das nächste Schiff nach Europa. Und natürlich kommt er genau an der Stelle vorbei, an der seine Töchter ertrunken sind. Es zerreißt ihn schier, es tobt in ihm. Aber genau an dieser Stelle greift er sich ein Blatt Papier, schreibt ein paar Zeilen auf dieses Blatt und aus diesen Zeilen wird ein Lied des Vertrauens, das bis heute gesungen wird. 1873 war das. Ein Lied des Trostes in einer unsicheren Welt. Ein Lied, das davon redet, wo unser Anker in der Seele ist, selbst wenn uns alles zerreißt. Ein Lied von dem, bei dem am Ende alles gut werden muss, auch wenn es auf dieser Welt und in diesem Leben nicht mehr gut werden kann. It is well with my soul. Es ist in Ordnung, es ist gut mit meiner Seele. Through it all, durch all das hindurch, it is well with my soul. Denn meine Seele ist geborgen in dir. Davon wollen wir Ihnen heute Abend erzählen. Von einem aufrechten Leben jenseits der Box. Wir erzählen damit von etwas, was Ihnen vielleicht fremd ist. Und wir erzählen es als Leute, denen das auch einmal fremd war. Und uns wurde davon erzählt, von Jesus und von der Geborgenheit, von dem Anker für die Seele. Wir waren skeptisch. Wir haben unsere Argumente überprüft, mit denen wir unsere Seele überzeugen wollen, dass alles in Ordnung ist. Wir haben manchen falschen Grund entdeckt. Wir wurden neugierig. Wir fingen irgendwann an, uns zu wünschen, dass das wahr sein möge, was uns die Christen erzählten. Und dann sind wir ein Stück näher gekommen, haben angefangen, vielleicht mit ganz viel Skepsis ins Unsichtbare hinaus mit dem zu reden, von dem da die Rede war. Und dann hat er in unsere Seele hineingesprochen. I'll fix you. Bei mir hast du deinen Platz, ganz sicher, in guten und in schweren Tagen, einen festen Grund, Geborgenheit, auch in einer unsicheren Welt. Und vielleicht, wenn es ganz gut geht, rührt das heute Abend in Ihnen etwas an. Nichts mehr wünschen wir Ihnen, als dass Sie diesen Anker für die Seele finden. Wir können Ihnen keine Sicherheiten versprechen, aber wir haben etwas erfahren von Geborgenheit in einem unsicheren Leben. Was hindert Sie, sich auf die Suche zu machen? Was hindert Sie, bei Jesus zu suchen? Jesus hat einmal versprochen, dass wer ihn sucht, dass der ihn auch finden soll. Wer bei ihm anklopft, wird nicht vor einer verschlossenen Tür stehen. Er ist immer nur ein Gebet von ihnen entfernt. Ein erstes, vorsichtiges Rufen ins Unsichtbare hinaus. Er wartet auf sie. Vielleicht spricht er dann auch in ihre Seele. Und das wäre doch das Entscheidende, die entscheidende Frage. Wo ist meine Seele geborgen? Ich danke Ihnen fürs Zuhören.